Kapitel 9. Jetzt standen wir also vor dem Haus des spanischen Bombenbauers. Ich spürte, dass es mit mir zu Ende ging, weil meine Beine anfingen, sich in Granit zu verwandeln. Die Versteinerung kroch ziemlich schnell meine Beine hoch, und wenn sie mein Herz erreichte, dann würde ich in 1 Million kleine Kristalle zerspringen. Aber dann schlug vor Aufregung plötzlich mein Herz hinter meinem Ohr so stark, dass ich meinte, es fängt gleich zu flattern an. Wenn ich mit beiden Ohren so schnell flattern könnte, wie mit Kolibriflügeln, dann würde meine Mutter sagen, »Hör sofort auf mit dem Unsinn!« Aber das wäre mir egal, und ich würde davonfliegen und müsste nicht in die Höhle des Löwen gehen.
»Ja, bitte?«
fragte Serrano, als mein Vater klingelte, als wüsste er nicht, dass wir kommen. Meine Eltern nahmen mich in die Mitte und eskortierten mich zum Fahrstuhl. Sie waren Schläfer und würden mir jetzt einschärfen, dass Serrano ihr Komplize ist und dass ich unter keinen Umständen mehr ihren Freund bei der Polizei anschwärzen darf. Vielleicht wünschen sie sich sogar, dass ich bei Serrano in die Lehre gehen soll, als Bombenbauer. Aber ich frage mich natürlich, womit ein Bombenbauer überhaupt sein Geld verdient. Serrano, der Bombenbauer, holte uns am Aufzug ab. Wahrscheinlich hatte er Angst, dass wir uns zwischen den 2 Wohnungstüren verlaufen. Er ist bestimmt 70, vielleicht auch 120 und viel dünner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Er ist bei der Begrüßung ganz freundlich und gibt sogar mir die Hand, obwohl ich es bin, der seine Bombenbauerkarriere beendet hat. Dann saßen wir alle in Serranos kalter Bude um einen winzigen Küchentisch herum und schauten blöde vor uns hin. Ich bin ganz schön klein für mein Alter. Wenn ich auf einem normalen Erwachsenenstuhl sitze, komme ich mit meinen Beinen nicht auf den Boden. Das macht mich völlig irre und ich muss komplett herumzappeln. Ich versuchte, mit meinem Bein 4 Ecke in die Luft zu zeichnen. 8 in der Minute, aber ich schaffte nur 7. Deshalb versuchte ich es nochmal, bis mein Vater plötzlich unter dem Tisch mein Bein festhielt und mir böse zunickte. Ich sagte, »Aua!« Da blickte Herr Serrano verwirrt und mein Vater ließ mich los.
»Es ist sehr nett, dass Sie gekommen sind«,
meinte unser unheimlicher Gastgeber. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, und nutzte die Zeit, um mir zu überlegen, was der beste imperiale Schlachtkreuzer wäre, wenn ich mir einen aussuchen könnte, zum Geburtstag oder so. »Hallo, Herr Serrano hat dich was gefragt«, sagte mein Vater und rüttelte mich an der Schulter. Der Bombenbauer hielt eine Teekanne in der einen Hand und ein Glas Fruchtsaft in der anderen und wirkte wie ein netter älterer Herr. Einen Moment war ich mir gar nicht mehr so sicher, ob er nicht einfach tatsächlich ein netter Opa war und ich den Falschen in der U-Bahn verfolgt hatte. Ich wusste aber nicht, was er gefragt hatte, weil mein System gerade aus dem Standby hochfuhr.
»Möchtest du Fruchtsaft oder eine Tasse Tee?«
»Fruchtsaft, bitte!« Meine Eltern laberten scheinbar schon eine ganze Zeit mit Serrano über den Fall. Die Detectives hatten keinen Kunstdünger in der Wohnung gefunden und konnten dem Alten auch keine Bombenpläne nachweisen. Deswegen ging er jetzt in die Gegenoffensive. Er schickte die besten Anwälte der Welt und verklagte uns, wegen Rufschädigung und solchen Sachen. Die Lage war total ernst. Wenn meine Eltern gegen seine Anwälte verloren, dann waren wir völlig im Arsch. Dann konnten wir nicht mehr in Urlaub fahren, hätten wahrscheinlich nicht mal mehr ein Auto und meine Mutter konnte mir kein Pistazieneis mehr kaufen. So viele Firmen konnte mein Vater gar nicht vor der Pleite retten. Serrano gab mir das Fruchtsaftglas. Es schmeckte lecker und ich trank alles in einem Zug aus. Serrano hatte sich gerade gesetzt, stand aber sofort wieder auf und schenkte mir nach.
»Hey«, sagte mein Vater zu mir.
Er hatte bestimmt Angst, dass ich Serrano testen wollte und nur deshalb jetzt 20 Gläser in einem Zug austrank und dann am Küchentisch in die Hosen machte, weil eine meiner Platinen durchgeschmort war. »Das ist kein Replikantentest. Ich habe nur Durst.« Ich glaube, mein Vater hatte während meiner Standby-Phase ein Plädoyer gehalten, so wie im Gericht, dass ich vermindert schuldfähig bin und so. Und Serrano erklärt, dass unter den besonderen Umständen bei uns nichts zu holen war, egal wie gut seine Anwälte waren. Die Geschworenen würden einem Kind mit ADS nichts tun. Ich glaube, ich habe sogar einmal den Namen von Frau Dr. Müller-Nöllendorf gehört, aber ich weiß es nicht sicher. Ist auch egal.
Mitunter war mir in den Sinn gekommen, sie tatsächlich zu belangen. Dann jedoch verflog mein Zorn und machte heiteren Fragen Platz.
Ich war sofort hellwach. Noch nie hatte ich einen Erwachsenen so sprechen hören. Vielleicht rede ich mir auch nur ein, dass er sowas gesagt hat. Das kann schon sein. Erst fand ich es total bescheuert, aber dann lustig. Ich habe am nächsten Tag versucht, mit meiner Mutter in Reimform zu reden, aber das ist ganz schön schwierig. Meine Mutter hat gesagt, ich soll den Blödsinn lassen, sonst bekomme ich kein Pistazieneis mehr. Jetzt finde ich es nur noch heimlich schön, wenn jemand in Reimen redet. Mein Radarschirm drehte in Richtung Serrano. Wenn ich mich sehr auf etwas konzentriere, dann kann ich alles, was gesagt worden ist, hinterher genauso wiedergeben wie ein Tonband. Das erschreckt meine Mutter manchmal. Mich auch. Aber nicht, weil ich es seltsam finde, sondern weil ich Angst habe, dass irgendwann mein Speicher voll ist. Das ist Monas Vater nämlich mit seinem Computer passiert. Und von dem Moment an würde ich dann alles vergessen. Zum Beispiel, wann ich mit Mona verabredet bin oder wo ich den Todesstern hingelegt habe. Das wäre völlig bescheuert. Aber jetzt war mein Speicher nicht voll und in meinem Kopf blinkte die rote Aufnahmelampe.
Mein Alter rät mir lediglich, die Dinge, die meine Wege kreuzen, mit Sorgfalt zu beleuchten.
Das ist irre, dass jemand so redet. Und es klang bei ihm nicht einmal wie Verarsche. Ich beschloss, alles, was Serrano sagte, in höchster Qualität in meinem Kopf aufzunehmen, damit ich hinterher Mona alles genau erzählen konnte. Das ist natürlich gefährlich, weil die höchste Aufnahmequalität wahnsinnig viel Speicher braucht.
Viel zu lernen du noch hast. Viel zu lernen du noch hast.
Akakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Die Macht hatte mich zu ihm geführt. Und ich hatte etwas durcheinander gebracht und ihn für einen Bombenbauer gehalten. Aber ich hatte die falsche Schublade erwischt. Ich hatte ihn in den falschen Film gesteckt. Das war ja doof. Serrano war Yoda, der Chef der Jedi-Ritter. Er war genauso klein und hatte auch so ein verschrumpeltes Gesicht. Und er wackelte den Kopf ganz komisch hin und her, wenn er redete. Ich bin sofort darauf gekommen, dass er Yoda ist, als er mir den Fruchtsaft eingeschenkt hat. Da hat er den Kopf gedreht und seine dreieckigen, riesigen Opa-Ohren waren direkt vor meinem Gesicht. Mein Biologielehrer hat uns einmal erzählt, dass die Ohren beim Menschen nie zu wachsen aufhören. Sie werden immer größer. Selbst wenn jemand 200 Jahre alt wird. Ich habe mal mit Mona in ihrem Kinderzimmer rumgeblödelt. Mona hat gesagt, dass man mit 200 Jahren so große Ohren hat, dass man sie bei Regen wie einen Schirm über den Kopf drehen kann. Das wäre super, weil ich doch meinen Schirm ständig irgendwo liegen lasse. Aber ich kann mir den Schirm ja nicht dauernd an einer Schnur um den Hals hängen wie ein Blödmann. Deshalb ist das mit den Ohren, die immer weiter wachsen, super. Dann vergisst man seinen Regenschirm nie mehr, weil man gar keinen Regenschirm mehr braucht. Aber dass Serrano Yoda oder ein naher Verwandter sein muss, darauf bin ich gekommen, weil ein riesiges Büschel Haar aus seinem Ohr gewachsen ist. Das ist komisch, weil ich gar nicht weiß, ob Yoda auch Haarbüschel in den Ohrmuscheln hat. Serranos riesige Ohren mit den Haarbüscheln haben aber total außerirdisch ausgesehen, als er mir den Fruchtsaft eingeschenkt hat. Deshalb bin ich darauf gekommen. Ich habe natürlich in meinem Filmarchiv gestöbert und in meinem Kopf wie ein Wahnsinniger hin und her gespult, aber ich habe keine Szene gefunden, wo Yodas Ohren ganz nah waren. Und heranzoomen konnte ich auch nicht. Totaler Serrano-Mars-Alarm. Vielleicht habe ich auch nichts gefunden, weil ich gleichzeitig ja Serrano in bester Qualität aufzeichnen muss, damit ich hinterher alles Mona erzählen kann und nichts vergesse. Damit ich ihn nochmal herlocken konnte, musste ich mein drittes Saftglas in einem Zug austrinken und ihn dann auf Yoda-Ich ansprechen. »Einen Fruchtsaft ich noch möchte«, sagte ich. Mein Vater sah mich böse an und schubste mich unter dem Tisch. Er meinte, dass ich mein Versprechen nicht halten werde. Das mit dem Replikantentest. Dass es eben kein Replikantentest mit Serrano war. Erwachsene haben immer Angst, dass Kinder ihre Versprechen nicht halten. Das fällt mir jetzt wieder auf. Wahrscheinlich, weil sie Kinder für unterbelichtet halten. Aber das ist gemein. Mona hat einmal gesagt, das kommt daher, dass die Erwachsenen selber ihre Versprechen nicht halten. Vor allem Kinder gegenüber nicht. Sie meinen, was sie Kindern versprechen, ist egal. Was sie ihrem Chef versprechen, machen die Erwachsenen, weil ihnen der Chef sonst in den Hintern tritt.